Meine Oma war ein besonders liebevoller und lebensfroher Mensch. Ich habe es immer sehr genossen, mit ihr zusammen zu sein. Sie lebt jetzt leider schon lange nicht mehr, schon seit 23 Jahren. Aber damals als Kind habe ich es immer sehr genossen, sie zu erleben, mit ihr zusammen zu sein, sie zu besuchen. Und sie hat immer so eine gute Laune verbreitet. Sie war immer fröhlich und es tat einfach gut, mit ihr zusammen zu sein. Wir sind eine große Familie. Meine Oma hat viele Kinder, also 8 Stück. Und es sind auch viele Cousins und Cousinen. Und ich bin wahrscheinlich auch keine besondere unter ihnen, aber meine Oma hat mir immer vermittelt, wie wahrscheinlich auch jedem anderen, du bist ein besonderer Mensch. Ich bin für dich da, ich höre dir zu, ich habe Zeit für dich, ich interessiere mich für das, was du mir erzählen möchtest. Und sie hat immer ein Ohr für mich gehabt. Und das fand ich immer sehr, sehr schön. Ich habe mich für das Thema entschieden, die Stärke der Frauen, die Gott lieben. Und als ich überlegt habe, über welche Frau in der Bibel ich gerne predigen möchte, habe ich mich für Elisabeth entschieden. Elisabeth, die Mutter von Johannes, dem Täufer und die Frau von Zacharias. Und vieles, was ich gelesen habe und auch wie ich Elisabeth wahrgenommen habe, erinnert mich an meine Oma. Und deshalb habe ich euch ein bisschen was erzählt und werde auch später noch darauf zurückkommen. Wir lesen über die Geschichte von Elisabeth und Zacharias im Lukas-Evangelium im 1. Kapitel, ab Vers 5. Ich lese Vers 5 bis 7 erstmal. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort der Priester Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Seine Frau Elisabeth stammte aus der Familie Aarons. Beide lebten so, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich genau an seine Gebote und Ordnungen. Ihre Ehe war kinderlos geblieben, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Was erfahren wir hier über Elisabeth? Sie lebte zur Zeit des Königs Herodes. Das wissen wir ja auch, das ist auch zur Zeit Jesu, als er geboren wurde. Das war eben ja auch zu der gleichen Zeit, da herrschte auch König Herodes. Und ihr Mann Zacharias war ein Priester in der Dienstgruppe Abia. Und ich habe mal ein bisschen nachgelesen, das Priestertum insgesamt war in 24 Ordnungen aufgeteilt. Das kann man nachlesen im 1. Chronik 24. Und die Dienstgruppe Abia war also die 8. Stelle der Rangordnung. Das war diese Gruppe. Das heißt, Zacharias war kein führender Priester, kein Hohepriester, aber war auch nicht ganz hinten in der Rangordnung. Und die Tatsache, dass er kein führender Priester war, hieß, dass er nicht unbedingt in Jerusalem wohnen musste, sondern er durfte auch außerhalb von Jerusalem wohnen. Und wir lesen ja auch hier, dass er lebte ja auch in den Bergen Judäas mit seiner Frau, also nicht direkt in Jerusalem. Und das hieß auch, dass er nicht unbedingt eine Frau aus priesterlicher Abstammung heiraten musste, also weil er eben kein führender Priester war. Er durfte auch eine einfache Frau heiraten, aber wenn ein Priester auch seiner Rangordnung eine Frau aus priesterlicher Abstammung geheiratet hat, dann hatte er einfach ein besseres Ansehen und ein höheres Ansehen. Und so war es auch bei Zacharias, denn wir lesen, dass seine Frau Elisabeth aus der Familie Aarons stammte. So hatten beide eine vorbildliche, reine Abstammung, eine priesterliche Abstammung. Und wir lesen, dass sie nach Gottes Willen lebten. Das heißt, sie haben sich nach seinen Geboten, an seine Gebote gehalten, sie haben Gott vertraut, sie haben sich an seine Zusagen gehalten Und Gott war ihnen ganz wichtig in ihrem Leben. Sie haben ihn geliebt aus tiefstem Herzen. Das Ganze hatte nur einen Makel. Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Und das war nicht einfach. Und sie war inzwischen auch so alt, dass es gar nicht mehr vorstellbar war, dass sie überhaupt schwanger werden könnte. Und das hatte auch damals große Konsequenzen, weil einerseits wissen wir, dass ja auch heute noch, also auch ist es ja heute auch in ärmeren Ländern noch so, dass es eigentlich ein Drama ist, wenn keine Kinder da sind, weil die Kinder auch die Altersvorsorge, die Altersabsicherung für die Eltern sind. Und es war auch undenkbar, auch damals, dass es, ja, es waren einfach keine Erben da, die man irgendwas weitergeben konnte. Und was besonders schlimm war, es galt als Schande. Es galt als Schande und als Zeichen der Ungnade vor Gott. Und das war natürlich überhaupt nicht einfach in dieser Familie, weil es war einerseits eine Priesterfamilie, sie war sehr gesegnet, aber irgendwie passte das nicht zusammen. Und ich glaube, dass die Leute auch irgendwie da vielleicht ein bisschen irritiert waren. Und dass Elisabeth keine Kinder bekommen konnte, war sie denn in Ungnade gefallen? Also es war für Elisabeth ein großes Unglück und es war eine große Last, diese Situation. Im Vers 8 lesen wir, wieder einmal hatte die Gruppe Abia Tempeldienst. Das heißt, wenn die Gruppe Abia Tempeldienst hatte, war ja logisch, dann musste Zacharias nach Jerusalem reisen. Und ich habe nachgelesen, dass die Gruppe Abia zweimal im Jahr für 8 Tage Tempeldienst hatte. Also es war jetzt nicht so viel oder nicht so häufig, aber wenn Zacharias dann weg musste zum Tempeldienst, dann war er auch eine Zeit lang wahrscheinlich erstmal einfach weg. Also 8 Tage war er vor Ort im Tempel, aber er musste natürlich auch noch hinreisen, er musste zurückreisen. Und vielleicht ist er auch noch ein bisschen in Jerusalem geblieben, vielleicht hat er noch irgendwelche Leute besucht oder weiß ich nicht. Aber ich denke mal, er wird mindestens 10 bis 14 Tage weg gewesen sein, also wahrscheinlich eher 14 Tage oder mehr. Und Elisabeth wird in dieser Zeit alleine gewesen sein, zu Hause. Und das war wahrscheinlich auch nicht so einfach, weil sie war alleine, sie hatte keine Kinder zu versorgen, sie war wahrscheinlich auch so ein bisschen ausgegrenzt von der Gesellschaft aufgrund ihrer Situation und hatte vielleicht auch gar nicht so viele soziale Kontakte oder Freundinnen, mit denen sie in der Zeit sich treffen konnte. Und so war es auch für sie keine leichte Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich richtig danach gesehnt hat, dass Zacharias wiederkommt. Und sie hat dann wahrscheinlich gewartet. Also sie wusste ja ungefähr, wann er wiederkommt, aber auch nicht genau. Und dann hat sie jeden Tag gewartet, vielleicht kommt er heute, vielleicht kommt er heute. Und als sie ihn gesehen hat, ist sie ihm entgegengelaufen und hat ihm 1000 Fragen gestellt. Oh, wie war es in Jerusalem? Wie war der Tempeldienst? Und wen hast du getroffen? Und wie war die Reise? Und ganz viele Dinge wird sie ihn gefragt haben. Und Zacharias kann kein Wort sagen. Das ist stumm, der bringt überhaupt kein Wort heraus. Und Elisabeth dachte wahrscheinlich, was ist denn jetzt los? Jetzt auch noch das? Und nein, was für ein Unglück. Und war erstmal völlig geschockt und hat einen Schreck bekommen und wollte aber trotzdem genau wissen, was gewesen ist. Aber da Zacharias das nicht erzählen konnte, wird er ihr das irgendwie anders vermittelt haben. Wahrscheinlich wird er das irgendwie aufgeschrieben haben auf eine Tafel. Aber das ging natürlich nicht so schnell, wie als wenn man was erzählt. Und somit kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht mehrere Tage gedauert hat, bis Elisabeth wirklich alles wusste, was dort geschehen ist in Jerusalem. Und sie wird viel Geduld gehabt haben, aber sie hat erfahren, dass Zacharias, als er im Tempel war, dass ihm ein Engel erschienen ist und dass dieser Engel gesagt hat, dass seine Frau Zacharias, also sie, seine Frau Elisabeth, also sie, ein Kind bekommen wird, dass Gott ihr ein Kind schenken wird und sie und das Kind soll den Namen Johannes tragen. Und Zacharias war erstmal ganz verwirrt und hat auch dem Engel nicht geglaubt. Er konnte sich das einfach nicht vorstellen. Er hat gesagt, meine Frau ist doch schon alt, wir haben so lange auf ein Kind gewartet, sie ist doch jetzt viel zu alt. Und da hat der Engel gesagt, ich bin ein Bote Gottes, Und ich soll dir von Gott diese Botschaft bringen und es wird so eintreten, aber da du nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein bis zum Tag der Geburt deines Kindes. Und all das hat Elisabeth so peu à peu von Zacharias erfahren und sie war überwältigt, sie war dankbar, weil sie hat sich gefreut über diese Botschaft, sie wird ein Kind bekommen. Und wir lesen ab Vers 24 dann, nur wenig später erwartete seine Frau Elisabeth ein Kind. Sie blieb 5 Monate lang in ihrer Wohnung. Ich bin Gott so dankbar, sagt sie, dass ich noch ein Kind bekomme. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder mehr habe. Ich habe mich gefragt, warum bleibt sie denn 5 Monate in ihrer Wohnung? Aber wahrscheinlich deshalb, oder ich habe mir überlegt, vielleicht deshalb, weil sie einfach dachte, naja, wenn ich jetzt rumgehe, glauben mir die Leute sowieso nicht. Aber im 6. Monat, da wird es ja schon für alle sichtbar sein. Da werden alle sehen können, da muss ich gar nichts mehr erklären. Da werden alle sehen können, was Gott getan hat und dass er uns wirklich noch ein Kind schenkt. Und sie hat ihm auch wirklich, wirklich geglaubt und vertraut, als sie schwanger wurde und hat sich sehr darüber gefreut. In einer anderen Übersetzung heißt es, wie gütig ist der Herr. Also Elisabeth war einfach total dankbar. Sie war positiv und fröhlich. Sie hat das Gute gesehen. Und sie hat gesehen, was Gott ihr geschenkt hat und nicht das, was sie nicht hatte. Sie hätte natürlich auch denken können, ja Gott, vielen Dank, ich freue mich sehr, dass du mir jetzt noch ein Kind schenkst, das finde ich auch wirklich super, aber hättest du das nicht auch 40 Jahre früher machen können? Was für eine Schande ich erlebt habe und ich war überhaupt nicht, was ich alles ertragen musste, alle Leute haben mich schief angeguckt und es war einfach schwierig und jetzt bin ich auch schon so alt und wenn ich jünger gewesen wäre, es wäre doch ganz anders gewesen, hättest du mir nicht früher dieses Kind schenken können? Aber das tut sie nicht. Sie nimmt einfach das, was Gott ihr schenkt, in Dankbarkeit an und freut sich darüber. Und an dieser Stelle muss ich auch wieder an meine Oma denken. Denn meine Oma hatte es auch nicht immer leicht in ihrem Leben. Sie waren damals, vielleicht wisst ihr das auch von Verwandten von euch oder von Menschen aus eurer Familie, die in einer ähnlichen Situation waren. Sie war damals geflohen aus Ostpreußen mit der Familie. Sie hatten 8 Kinder, also eigentlich 9. Das eine ist gestorben. Das war auch eine ganz traurige Geschichte. Und auch im Krieg waren viele Entbehrungen. Und sie war eine ganz arme, einfache Familie und es wird auch nicht immer einfach gewesen sein zu wissen, ich kann eigentlich meine Kinder gar nicht richtig satt machen und ihnen vielleicht gar nicht so richtig alles das geben, was sie jetzt brauchen, weil wir einfach so wenig haben. Und meine Oma auch noch bei ihr war, sie war fast blind, sie konnte nichts sehen und ich kenne sie gar nicht anders. Ich kenne sie nur so, dass sie nur Schatten gesehen hat, dass sie niemanden mehr richtig erkennen konnte. Sie hat sich gefreut über ihre Kinder, über ihre Enkelkinder, aber sie konnte eigentlich von Anfang an ihre Enkelkinder gar nicht richtig erkennen, gar nicht richtig sehen. Aber sie hat nie gehadert, sie hat nie gesagt, oh, warum ist mir das jetzt alles widerfahren, warum kann es mir nicht viel besser gehen, sondern sie hat auch das Gute gesehen und war dankbar und hat sich wirklich über das, was Gott ihr geschenkt hat, unheimlich gefreut. Elisabeth ist schwanger im 6. Monat und sie bekommt Besuch von Maria. Maria, wissen wir ja, ist auch der Engel Gabriel erschien und hat ihr angekündigt, dass sie schwanger werden wird, dass sie den Erlöser der Welt tragen wird, dass sie die Mutter von Jesus sein wird, von dem Retter der Welt, des Sohnes Gottes. Und der Engel hat ihr auch gesagt, dass selbst Elisabeth, die ja schon alt ist und eigentlich normalerweise keine Kinder mehr bekommen könnte, von Gott ein Kind geschenkt bekommen hat und dass sie auch ein Kind zur Welt bringen wird. Und ich kann mir vorstellen, nachdem Maria das erlebt hat oder diesen Engel, diese Erscheinung des Engels gesehen hat, dass sie auch total überwältigt war, dass sie so viel war in ihr, was sie eigentlich anderen mitteilen musste. Aber sie dachte, boah, zu wem kann ich jetzt gehen? Zu Josef kann ich nicht gehen, weil wir sind nicht verheiratet. Und was wird er denken? Die Leute, die werden überhaupt nichts verstehen. Mit denen kann ich überhaupt nicht, zu denen kann ich überhaupt nicht gehen. Wer kann mich verstehen? Und sie wird in dem Moment sich daran erinnert haben, dass der Engel Gabriel ihr so einen Wink gegeben hat. Und dann, dass Elisabeth auch ein Kind geschenkt bekommen hat von Gott. Und da wird sie denken, ja genau, Elisabeth, die kenne ich doch, ist eine Verwandte von mir. Und sie wird gedacht haben, genau da muss ich jetzt hingehen. Elisabeth wird mich verstehen. Und sie nimmt die weite Reise auf sich und besucht Elisabeth. Und das finde ich auch ganz spannend. Ab Vers 39 lesen wir, Maria entschloss sich, so schnell wie möglich Elisabeth zu besuchen, die mit ihrem Mann Zacharias in einer kleinen Stadt in den Bergen Judäas wohnte. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth die Stimme Marias hörte, bewegte sich das Kind in ihr und erfüllt vom Heiligen Geist rief sie, »Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du sein, weil du geglaubt hast. Was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Maria kommt und Elisabeth wird durch diese Begegnung, kaum dass Maria ihr Haus betritt, erfüllt vom Heiligen Geist durch und durch. Sie spürt Gottes Gegenwart ganz, ganz nah. Und das ist für sie ein ganz bedeutsamer Moment. Sie sagt Dinge, die erstaunlich sind. Sie sagt, dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind. Ja, woher soll Elisabeth das denn wissen? Maria hat noch überhaupt kein Wort gesprochen. Woher soll sie das wissen? Das hat sie von Gott, vom Heiligen Geist erfahren. Oder sie sagt, wie glücklich kannst du sein, weil du geglaubt hast, was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Sie spricht in die Zukunft, sie spricht prophetische Worte, die sie nicht wissen kann, aber die Gott ihr eingegeben hat. Dieser Besuch von Maria macht auch ganz viel mit Elisabeth. Und was ich auch so faszinierend finde, sie sagt, womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Elisabeth ist total froh, die ist überhaupt nicht neidisch. Also die hätte ja auch sagen können, na toll, ich versuche seit 40 Jahren schwanger zu werden. Da kommt Maria, so ein junges Ding, ist ganz schnell schwanger, also hat ganz schnell, bekommt ein Kind, schon ist noch ganz jung. Und das Ding ist, sie hat eine viel größere Aufgabe als ich. Sie trägt nämlich den Retter der Welt. Ich bin zwar die Mutter von Johannes, ist zwar auch ganz nett, aber ich bin doch eigentlich die Priesterfrau. Ich bin doch eigentlich die Höhergestellte. Und Maria, das ist doch so eine ganz einfache Frau. Ich kenne sie ja, ich bin mit ihr verwandt. Was eigentlich hat sie ja gar nichts Besonderes vorzuweisen. Ich bin doch die Priesterfrau. Aber nein, das sagt Elisabeth nicht. Sondern Sie ist demütig, sie sagt, womit habe ich verdient, dass die Frau meines Herrn zu mir kommt. Sie ist einfach fröhlich und positiv und dankbar für das, was Gott ihr schenkt und sie kann sich mit Maria freuen für das, was Gott ihr geschenkt hat. Und sie sieht, sie nimmt alles aus Gottes Hand. Maria bleibt 3 Monate bei Elisabeth und das ist eine lange Zeit und ich denke mir, das war für beide wahrscheinlich auch eine wichtige Zeit, weil sie sich wahrscheinlich gegenseitig viel erzählt haben, sie haben miteinander gebetet, sie haben miteinander Gott gelobt und ich glaube, dass sie beide gestärkt aus dieser Zeit hervorgegangen sind. Maria ist nach diesen 3 Monaten wieder gestärkt nach Nazareth gegangen und hat gesagt, ja, jetzt kann ich wieder zurück und mich der Aufgabe stellen, die Gott mir gegeben hat. Und Elisabeth stand kurz vor der Geburt. Und das lesen wir ab Vers 57. Für Elisabeth kam die Stunde der Geburt und sie brachte einen Sohn zur Welt. Als Nachbarn und Verwandte hörten, dass Gott so barmherzig zu ihr gewesen war, freuten sie sich mit ihr. Nach 8 Tagen wurde das Kind zur Beschneidung gebracht. Dabei sollte es den gleichen Namen bekommen wie sein Vater, Zacharias. Doch Elisabeth widersprach, nein, er soll Johannes heißen. Also Johannes wird geboren und die Leute erkennen dieses Wunder Gottes. Das Wunder, dass Elisabeth ein Kind bekommen hat und dazu auch noch einen Sohn. Wow, was für ein Segen. Und ich kann mir vorstellen, dass Elisabeth einfach so ein liebevoller, warmherziger Mensch war und dass man sich einfach mit ihr freuen musste, dass die Leute sich mit ihr gefreut haben. Und sie waren vielleicht auch selber ganz fröhlich und erleichtert, weil sie wussten bisher vielleicht nicht so richtig, wie sollen sie mit der Situation umgehen. Einerseits ist Elisabeth und Zacharias ein gesegnetes Priester-Ehepaar, was bei ihnen im Dorf wohnt, und andererseits haben sie keine Kinder. Und was heißt denn das? Hat Gott ihnen den Segen entzogen? Sie konnten damit vielleicht gar nicht umgehen. Und jetzt sehen sie im überreichen Maße den Segen Gottes. Und das macht sie auch selber froh. Und sie können sich einfach mit Elisabeth mitfreuen. Als nach 8 Tagen das Kind beschnitten werden soll, soll es eigentlich logischerweise den Namen ja Zacharias bekommen. Das ist Tradition, das geht gar nicht anders. Es ist undenkbar, dass es irgendwie anders ist. Aber Maria Elisabeth widerspricht. Vielleicht wird sie das auch etwas Überwindung gekostet haben, weil sie war ja sowieso schon ein bisschen geoutet bei den Leuten, aber sie zögert nicht, sie gehorcht und vertraut und glaubt Gott und erinnert sich, was sie erfahren hat, dass das Kind Johannes heißen soll. Und sie sagt das, nein. Er soll Johannes heißen. Und die Leute denken, das kann doch nicht sein. Irgendwas muss sie da falsch verstanden haben. Das geht doch gar nicht. Muss doch Zacharias heißen, wie es eigentlich üblich ist. Und sie gehen zu Zacharias, dem Priester, und denken, naja, der muss es doch wissen. Und Zacharias schreibt auf eine Tafel, er soll Johannes heißen. Und plötzlich kann er auch wieder sprechen. Seine Stimme kommt zurück. Wow, die Leute sind überwältigt, das kann ich mir so richtig vorstellen, dass sie einerseits dieses Wunder, dass Elisabeth einen Sohn zur Welt bringt, andererseits dieses Wunder, dass Zacharias, der plötzlich nicht sprechen konnte, plötzlich wieder sprechen kann. Und auf so unglaublich vielfältige Weise wird eigentlich sichtbar, wie Gott diese Familie segnet. Und die Leute erkennen, Gott hat seinen Segen überhaupt nicht entzogen, sondern er hat etwas ganz Besonderes mit dieser Familie vor. Und was auch interessant ist, der Name Johannes heißt, also kommt aus dem Hebräischen, also kommt aus dem, heißt Juchanan, Jahwe ist gnädig. Und der Name heißt Gott ist gnädig. Und letztendlich ist der Name ja auch fast Programm hier. Also dass Johannes, dass sie sagen, er soll Johannes heißen, Gott ist gnädig. Und die Gnade Gottes ist ja überall sichtbar geworden. Also wie schon gesagt, dass das Kind geboren wurde, dass Zacharias wieder sprechen konnte. Und dieser Name, dieses Gott ist gnädig, das war auch gleichzeitig so ein Zeugnis für die Menschen. Ja, Gott ist wirklich gnädig. Und auch, wir wissen ja auch später, dass Johannes auch eine ganz besondere Aufgabe bekommen hat, nämlich den Retter der Welt anzukündigen und die Menschen vorzubereiten auf Jesus, auf Gottes Gnade und Güte, der in diese Welt gekommen ist, um die Menschen zu erlösen. Gott ist gnädig. Für Gott war das ganz wichtig, dass Johannes diesen Namen bekommt und dass es auch sein Auftrag beschreibt. Das Letzte, was wir von Elisabeth lesen, ist im Vers 80, aber eigentlich auch nur indirekt. Dort steht, Johannes wuchs heran, lernte Gottes Willen immer besser verstehen. Also Johannes lernte von Anfang an Gottes Willen. Und er lernte von Anfang an Gott kennen. Und das war ja logischerweise auch mit durch seine Eltern gekommen. Kinder lernen von ihren Eltern und in so vielen Dingen, in allem, was sie erzählen, was sie ihnen vermitteln, was sie vorleben. Und die Eltern von Johannes waren sehr gläubig. Und deshalb lernt Johannes auch wie ganz selbstverständlich von Anfang an einfach ganz viel über Gott. Und das und von Anfang an spielt auch Gott in seinem Leben eine große Rolle. Und das ist auch einfach total wichtig, weil er einfach so eine wichtige Rolle von Gott oder so eine wichtige Aufgabe von Gott bekommen hat als Wegbereiter für Jesus. Dass das ganz wichtig war, dass er diese Nähe zu Gott auch wirklich, dass er damit aufgewachsen ist, dass er sie erlebt hat, dass er sie gelebt hat. Und da wird auch nochmal deutlich, Gott hat die Eltern von Johannes ganz bewusst ausgesucht. Elisabeth und Zacharias waren die richtigen Eltern, genau die richtigen Eltern für Johannes, um Johannes vorzubereiten, auch mit auf seine Aufgabe, auf seinen Weg. Und ja, was lerne ich daraus, aus dieser Geschichte von Elisabeth? Zum einen muss ich noch mal so ein bisschen an meine Oma denken, denn meine Oma kannte auch Gott. Sie hat Gott auch geliebt und sie hat die Aufgabe, die sie bekommen hat, hat sie voller Liebe ausgeführt. Also sie hatte eine große Familie, sie hat viele Kinder bekommen, sie hat viele Enkel und sie hat einfach die Liebe, die Gott ihr geschenkt hat, einfach pur weitergegeben. Also ja, das war für sie einfach ganz wichtig und das hat sie auf tiefstem Herzen getan. Und indem sie einfach die Familie so geprägt hat, auch durch ihre Liebe und durch das, was sie vorgelebt hat und dafür, dass sie für jeden da war und dass sie einfach auch die Familie zusammengehalten hat und jeder wusste auch, dass ihr das wichtig war, hat sie letztendlich auch, konnte Gott auch letztendlich durch sie auch was bewirken. Und ich habe mal so darüber nachgedacht, dass meine Oma hatte ja 9 Kinder, aber 8, die dann überlebt haben. Und von diesen 8 sind eigentlich fast alle verheiratet. Also eine Tante von mir ist nicht verheiratet, aber die war auch nie verheiratet. Und alle anderen sind verheiratet und keiner von ihnen lebt in Scheidung oder Trennung, sondern alle in intakten Familien. Und meine Oma hat 15 Enkel. Und die meisten davon sind auch verheiratet. Und alle leben in intakten Familienverhältnissen. Und meine Oma hat 20 Urenkel mittlerweile. Das letzte ist jetzt geboren vor anderthalb Monaten. Also ich denke, die Reihe ist vielleicht auch noch nicht abgeschlossen. Und sie hat einfach durch die Liebe, die sie im Herzen hatte und die Gott ihr für ihre Familie geschenkt hat, letztendlich auch irgendwie was gesellschaftspolitisch bewirkt, weil die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft und dadurch, dass meine Oma so viel einfach so familienbewusst war und so viel da war für jeden, glaube ich, hat sie auch einfach viel weitergegeben, vielleicht auch unbewusst, aber daraus ist auch Gutes entstanden. Und da habe ich so gedacht, einerseits lerne ich sowohl von Elisabeth als auch jetzt vielleicht über das, wo ich über meine Oma nachgedacht habe, aber auch über Elisabeth, dass wenn ich mit Dankbarkeit durchs Leben gehe, wenn ich das, was ich geschenkt bekommen habe, dankbar annehme und auch wenn vielleicht manchmal nicht alles immer so glücklich auf den ersten Blick scheint, aber ich wirklich dankbar durchs Leben gehe, dann kann Gott durch mich auch Großes bewirken. Auch in kleinen Dingen können große Dinge entstehen. Und Elisabeth hatte auch Gott vertraut in allem. Sie hat ihn geliebt aus ganzem Herzen und war ihm treu. Und dadurch konnte Gott ihr Großes anvertrauen. Denn sie hat eine ganz besondere Aufgabe gehabt, dadurch, dass sie Johannes zur Welt gebracht hat. Wenn du Gott treu bist und aus ganzem Herzen liebst, dann kann Gott dir in deinem Leben auch Großes anvertrauen. Amen.